Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger.
Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden.
Also wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes 10 gehen, aber...
Haben wir schon noch wieder arg gesündigt.
Bringen wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge.
Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Ole von Irrenhaus Unterhaus, eurem Lieblingspodcast, wenn es um die zweite und dritte Liga geht. Heute eine besondere Folge, nicht nur die Drittliga-Vorschau für die kommende Saison, sondern auch meine erste Folge wieder back im Land meiner Ahnen. Ich bin wieder zurück in Deutschland, daheim, genau, und auch noch dementsprechend etwas gerädert, weil 7 Stunden Zeitunterschied in 4 Tagen wegstecken ist nicht so einfach. Deswegen vergebt mir, wenn ich manchmal zwischendurch gähne, auch du natürlich, Jan-Erik, bist auch
niemals
mit dabei.
Auch ich dachte, ich soll dir auch vergeben. Ja.
Das auch, ja, aber du hast mir schon so oft vergeben im Leben, deswegen... gerade vorhin, muss man ganz ehrlich sagen, weil ich hier noch Sonderwünsche hatte mit der Aufnahmezeit, da auch schon großes Verständnis deinerseits gewesen. Von daher danke und herzlich willkommen zu Irrenhaus Unterhaus. Wie geht's dir, mein Lieber?
Ja, hallo, ja, alles super. Das Wetter ist brütend heiß, deshalb bin ich froh, dass ich jetzt mich hier für die Podcastaufnahme in mein doch einigermaßen kühles Kämmerlein zurückziehen konnte, nach diesem Arbeitstag. Wir sind 18:30 gerade am Dienstagabend, das heißt schon wieder fast die Live-Folge hier. Wir packen das Ding direkt, laden wir direkt hoch, wenn wir hier durch sind. Und aber soweit alles gut. Das. Ich freue mich jetzt auf die nächsten 60 bis 90 Minuten hier mit dir.
Ja, das stimmt. Ich mich auch auf jeden Fall. Dritte Liga immer so eine Sache. Nochmal schön 2 Teams mehr. Also ja, durchaus nicht unbedingt der super Leckerbissen, sich da auf jedes Team vorzubereiten. Aber für euch machen wir es natürlich. Einmal ganz kurz würde ich sagen, bevor wir damit starten, müssen wir über die zweite Liga reden. Hat gestartet am Wochenende. Für Holstein gab es 1 Punkt, für Hansa gab es keinen Punkt. Glaube von beiden Teams eher so, ja, durchwachsene Leistung mit ein bisschen... Luft nach oben. Vielleicht einmal ganz kurz über das Topspiel dieses Spieltages reden. St. Pauli gegen Nürnberg. Das war schon direkt mal Zweitliga-Fußball, wie man ihn sehen will. Vor allem in der ersten Halbzeit, oder?
Ja, absolut. Genau. Samstag ging das Ganze ab. St. Pauli-Nürnberg. 5 Tore gab es da zu bestaunen am Millern-Tor. Ging richtig furios los. Bei St. Pauli fand ich, war offensichtlich, dass es da defensiv noch ein paar Abstimmungsunstimmigkeiten gab. Also ein bisschen Tohuwabohu da noch. Dennis Marsch ist ja jetzt die neue Nummer 1. Der war noch ein bisschen wackelig, oder? Auch mit seinen Vorderleuten, Jakov Medic zum Beispiel.
Ja, das waren häufig so Co-Produktionen. Du sprichst wahrscheinlich auch gerade da die erste Unsicherheit an, wo da Ferner auch eigentlich eine sehr, sehr gute Chance hatte, das 1-0 dort zu machen, wo
Medic
und Smarsh sich irgendwie nicht richtig absprechen, wer jetzt zum Ball hingehen. Hier dieses, der klassische, nimm du ihn, ich habe ihn auch nicht.
Ja.
Das war manchmal wirklich ein bisschen unsicher. Aber gut, erstes Spiel der Saison, muss ja auch noch irgendwie was geben, worauf die Mannschaft aufbauen oder wo sich die Mannschaft verbessern kann. Die Offensive hat aber gefruchtet, wie immer, trotz der Abstinenz von Burgstaller und Chiré. Los ging's in der 24. Minute. Jackson Irvine mit dem Kopf nach einer schönen Freistoßflanke von wem anderen sonst als Lead Paccarada, der Zauberfuß der zweiten Liga. 1-0 für St. Pauli nach 24 Minuten. Kam so ein bisschen nach einer Drangphase der Nürnberger, muss ich sagen, weil die eigentlich ganz gut begonnen hatten.
Also die komplette Anfangsphase eigentlich von Nürnberg ja bestimmt. Auch ein bisschen durch diese Aussetzer da in der Defensive. Und St. Pauli eiskalt zurückgeschlagen mit einem Tor. Und dann kippte das Spiel ja wirklich in die Hände oder in die Richtung von St. Pauli in der ersten Hälfte. Ab dann St. Pauli tonangebend, muss man eigentlich sagen. Und 35. Minute, da wurde es schon wieder teuer für Nürnberg, weil Daschner im Strafraum, im Nürnberger Strafraum gefoult wurde. Und Schindler war der Übeltäter. Das war so ein Kann-Elfmeter. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Ja. Kann man geben, im Kampf um den Ball. Beide so ein bisschen gezogen und gezerrt. Und ja, das war auch wieder eine Sache für Lead Paccarada. Und hat den fälligen Elfmeter eiskalt verwandelt in der 37. Minute zum 2-0.
Ja, Easy Money, Paccarada, eh einer der sichersten Schützen, starkes Ding. Und dann 2 Minuten später, Lukas Daschner, der Erbe von Kofi Tchéré, wenn es nach dem Kommentator in der Sportschau geht zumindest, sich schön durchgesetzt auf der Strafraumkante und dann schön rechts unten ins Eck abgeschlossen, noch ein bisschen Hilfe vom Pfosten gehabt. 3:0 nach 39 Minuten. Kalte Dusche für Nürnberg, die wir, glaube ich, beide recht stark eingeschätzt haben eigentlich diese Saison.
Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Und das eigentlich vielleicht nicht so unbedingt das wahre Gesicht von Nürnberg ist. Ich meine, sie hätten ja auch gut und gerne 1 bis 2 Tore selber machen können. Das haben sie dann auch in der zweiten Hälfte selbst gezeigt, weil die allererste Aktion in der zweiten Halbzeit, die hatte der FCN, die kam deutlich besser aus der Halbzeit heraus, in diese zweite Hälfte nämlich. Und 33 Sekunden nach Wiederanpfiff erzielte Neuzugang Kwadwo Dua sein erstes Tor. Für den Glub direkt mal Nürnbergers Pass in den Lauf für Dua, gut temperiert und Dua gut Abstoß, platziert. Ne? Ja, guter Abschluss, auf jeden Fall.
Der Mann, der aus der Schweiz kam, ja, richtig stark. Dann muss man sagen, ist es so ein bisschen vor sich hingeplätschert. Also es war bei weitem nicht mehr so spektakulär wie noch die erste Halbzeit. Gab so ein paar Halbchancen auf beiden Seiten, aber richtig brenzlig wurde es erst wieder in der Nachspielzeit. Auch wieder durch einen Abwehrfehler von Medic.
Ja, genau.
Hat da, glaube ich, den Ball versucht, mit dem Hinterkopf zu Smash zurückzuspielen und da sich aber ein bisschen verschätzt mit der Länge dieser Bogenlampe und Enrico Valentini, ja, da mit einem Sonntagsabschluss kurz zuvor eingewechselt worden, nimmt das Ding dann da per Dropkick oder Volley und ja, lötet den Ball nochmal über Smash rein unter die Latte. Aber gut, 93. Minute war dann auch nicht mehr wirklich gefährlich für St. Pauli, aber die Jungs aus Hamburg setzen ein Ausrufezeichen, dass sie trotz der vermeintlichen Schwächung es noch ganz gut drauf haben, offensiv zumindest.
Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Gerade in so einer wichtigen Partie zum Reinkommen gegen Nürnberg, ja. das ist ein Achtungserfolg auf jeden Fall. Und wir haben ja auch letzte Woche schon darüber gesprochen. Im letzten Jahr war das so ein Spiel, was beiden Teams das Genick gebrochen hat am Ende im Kampf um den Aufstieg, weil beide nicht siegen konnten. Und vielleicht ist es da jetzt ja so eine kleine Genugtuung für die St. Pauli-Fans, dass es da jetzt zu dem Dreier zu Hause gereicht hat.
Ja, das sind schöne abschließende Worte. Damit können wir jetzt ein anderes Fass aufmachen, nämlich das Riesenfass der dritten Liga, der große Berg. Es wird eine Sisyphus-Arbeit, aber wir sind bereit und ohne große Vorrede.
Ich würde sagen, ich lasse dir dieses Mal den Vortritt. Ja. Letzte Woche habe ich ja angefangen, dieses Mal darfst du gerne.
Das ist freundlich. Da beginne ich mit dem Team, das die Saison auf dem 4. Platz beendet hat, vergangene Saison. Und zwar sind das die Löwen aus München, die Giesinger Bauern, auch nett gemeint. haben zu Anfang der Saison ziemliche Probleme gehabt, waren für uns beide eine ziemliche Enttäuschung, lange unten rumgekrebst, da im unteren Tabellendrittel, aber am Ende doch noch akklimatisiert und sich noch fast ganz nach oben geschossen. Am Ende fehlten nur 2 Punkte fehlten auf Kaiserslautern, die ja beim 3. Platz das Relegationsspiel hatten. Und hat auf jeden Fall Mut für die kommende Saison gemacht, die Münchner Löwen. Und es gab einiges an Wechseln und Abgängen, Zugängen und wie auch in der zweiten Liga wollen wir euch den Top-Zugang aus unserer Sicht und den schmerzlichen Abgang vorstellen. Bei 1860, die Abgänge, die glaube ich am relevantesten sind, sind Richie Neudecker und Dennis Dressel. Beides Stammspieler gewesen, unangefochten. Neudecker, auch extrem wichtig in der Offensive. Dressel da im zentralen Mittelfeld auch. Natürlich, Neudecker geht zum direkten Konkurrenten nach Saarbrücken. Ziemlicher Königstransfer für die. Ich weiß nicht, ich glaube, du hast Saarbrücken, vielleicht kommst du ja auch nochmal auf Neudecker zu sprechen nachher.
Ja.
Deswegen will ich gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber ja, war halt verantwortlich für die Standards, einige Vorlagen liefern können und ja, Dressel als Motor dort im Mittelfeld geht in die zweite Liga zu Hansa Rostock, hat auch schon gespielt, 90 Minuten lang jetzt am Wochenende, konnte jetzt nicht wirklich auf sich aufmerksam machen, aber da sieht man auch, dass das Vertrauen da ist, dass das auch auf höherem Niveau bringen kann. Allerdings muss ich sagen, diese Abgänge wurden ganz gut kompensiert. vielleicht nochmal kurz zu erwähnen, auch Stefan Salga ist gegangen, der hat ja auch eine doch wichtige Rolle gespielt zu Köln 2. Für die Innenverteidigung kam Jesper Verlaat von Waldhof Mannheim, jemand, der besonders dir vergangene Saison gefallen hat. Ich weiß, du hast ihn häufiger mal herausgehoben. Und ich glaube, er war auch in einem Team of the Season, zu Recht, genau, auf jeden Fall. Und ja, das ist sicherlich eine ordentliche Verstärkung oder zumindest ein sehr, sehr adäquater Ersatz für Salga. Kann sich da, glaube ich, gut behaupten, neben Belkaia. Und ja, klasse Transfer von Kölners Truppe.
Auf jeden Fall.
Dann kam fürs offensive Mittelfeld Martin Kubilanski. Ist, glaube ich, von der Position her und von der Anlage sehr, sehr ähnlich zu dem, ja, zu der Toolbox, die Richard Neudecker hat. Ja, also Kubilanski soll, glaube ich, diese Rolle übernehmen. War jetzt bei Braunschweig, hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen, nicht mehr so wichtig in der Saison, aber hat sicherlich Qualitäten und vor allem in der dritten Liga hat er halt immer geliefert. Deswegen da auch ein echt guter Neuzugang. Dann hat man noch Josef Boyamba von Waldhof Mannheim und Albion Vrenetzi kommt von Türkgücü. Also wirklich, wirklich starke Verstärkung. Klar muss man irgendwie Dressel kompensieren. Da sehe ich jetzt noch nicht wirklich, wer das direkt machen soll. Aber natürlich hat man mit Quirin Moll oder auch Daniel Wein Menschen, die in diese Rolle reinwachsen können oder auch mit ihrer Abgeklärtheit einfach das vielleicht übernehmen können. Deswegen für mich die Löwen ziemlich hoch im Kurs kommende Saison, wie eigentlich immer. Also ja, auch stimmt, jetzt mit der Kontinuität mit Kölner, den schätzen wir auch beide sehr. Und wieder ja wirklich vernünftigen Spielern, muss ich sagen, Prognose Platz 3 bis 1. Weil ich glaube, es reicht dieses Jahr endlich mal oder kommendes Jahr endlich mal wieder für den Aufstieg in Liga 2.
Ja, das wäre doch irgendwie verdient, jetzt nach 2 vierten Plätzen, ja, in Folge. Und weil du es auch eben noch kurz angesprochen hattest, Jesper Verlaat, natürlich super Verpflichtung, finde ich auch. Und in der Defensive, da war ja im letzten Jahr auf jeden Fall das Problem der Löwen. 50 Gegentore haben sie kassiert, trotzdem auf Platz 4 gefinisht. Ja. Da sieht man mal, wie die Balance zwischen Offensive und Defensive nicht gepasst hat. Also das mussten sie ja auch alles vorne wieder ausgleichen, damit sie trotzdem noch sich auf Rang 4 vorkämpfen konnten. Und da ist, glaube ich, jemand wie Verlaat, der, ja, jemand, der einfach weiterhelfen kann. Und ja, freue ich mich auf die Löwen in der kommenden Saison und das anzuschauen. Und deine Einschätzung teile ich, denke ich, auch. Also Aufstiegsplatz kann es gut sein.
Sehr gut.
Gut, wir, da muss ich mich direkt mal wieder räuspern, bleiben in Bayern. Und zwar gehen wir aber ans andere Tabellenende und zwar zu einem Aufsteiger aus Bayreuth. Regionalliga Bayern haben sie gewonnen im letzten Jahr, sind als erster direkt aufgestiegen und ja, auch wieder so etwas wie die große Unbekannte, wie so häufig bei den Aufsteigern aus den Regionalligen. Bayreuth das letzte Mal 1990 im Profifußball vertreten, damals in der zweiten Liga mal gewesen. Und ja, in der vergangenen Saison waren da auch einige Personalien am Werk, die man kennen konnte, auch wenn man jetzt Bayreuth nicht so unmittelbar verfolgt hat, wie wir ja auch. Zum Beispiel Timo Rost war Trainer, der ist jetzt gegangen zu Erzgebirge Aue. Also auch das wahrscheinlich ein Zeugnis seiner Qualität, dass er jetzt zu einem Absteiger aus der zweiten Liga wechselt, der ja in der dritten Liga, denke ich, auch wieder eine gute Rolle spielen möchte. Und ja, wenn wir direkt schon von den Abgängen sprechen, können wir auch vielleicht mal die spielerische Personalie hier direkt auch mal auf den Tisch bringen, die am meisten wiegt aus meiner Sicht, und zwar Ivan Knežević, der ist nämlich gleich mit nach Aue gegangen. Den hat Timo Rost mitgenommen. Hey. Ablöse unbekannt steht bei Transfermarkt. Es kann also sein, dass da durchaus ein paar Euros noch nach Bayreuth gegangen sind. Okay. Und Knežević letztes Jahr in der Regionalliga 13 Vorlagen und 9 Tore gemacht, also nicht ganz ungefährlich auf Regionalliga-Niveau. Natürlich, ja, abzuwarten, inwiefern der sich in Aue durchsetzen kann und wird, aber ich denke mal, es ist ja nicht gerade schlecht für ihn, dass sein Ex-Trainer jetzt auch sein neuer Trainer ist. Ja, Top-Neuzugang aus meiner Sicht, Errol Zeynulahu Ein kleiner Zungenbrecher. Ah, ja, den kennen wir aber noch, der Name, ja. Ja genau, der sagt einem auch noch was. Mittlerweile 27 Jahre alt, offensives Mittelfeld, ist gekommen vom Berliner AK und bringt auch Erfahrung aus ganzen 79 Spielen in der zweiten Bundesliga mit. Hat da auch für Union Berlin in der zweiten Bundesliga gespielt oder SV Sandhausen. Außerdem hat er noch ein Länderspiel gemacht für den Kosovo und der soll Ivan Knežević beerben. In der Offensive andere interessante Personalien sind vielleicht Tim Latteyer, der ist aus Nürnberg gekommen, zentrales Mittelfeld, 22 Jahre alt, Ablöse unbekannt, steht auch hier bei Transfermarkt drin, also vielleicht auch hier ein bisschen dieses Mal Geld ausgegeben. Und relativ frisch reingekommen ist noch die Meldung, dass Alexander Greuß nach Bayreuth wechseln wird, beziehungsweise gewechselt ist. Zentrales defensives Mittelfeld vom 1. FC Saarbrücken. Letztes Jahr hat er 23 Drittliga-Einsätze noch gesammelt, die meisten allerdings von der Bank. Aber trotzdem auch das Erfahrung, die Bayreuth sehr, sehr gut gebrauchen kann. Und ich glaube, fußballerisch hat er auch schon unter Beweis gestellt, dass er auf der dritten auf Drittliganiveau liefern kann und deshalb genau das, was Bayreuth jetzt brauchen kann. Meine Prognose trotzdem relativ düster, würde ich sagen, also Abstiegskampf, der wird's denke ich mal schon sein, Platz 16 bis 20. Also wenn alles passt, dann ganz knapper Klassenerhalt, könnte aber schwierig werden.
Ja. Gehe ich mit, auch einfach aus dem Grund, weil ich wirklich sehr sehr wenig Ahnung über den Kader von Bayreuth habe. Aber ja, klar, es wird sicherlich schwierig, aber trotzdem cool für die Stadt und die Jungs, dass sie wenigstens auf jeden Fall eine Saison dritte Liga mal wieder spielen. Ich überlege gerade, womit ich jetzt weitermache. Ich glaube, ich gehe direkt von, ja, gehe direkt wieder nach oben, nämlich zum Absteiger aus Dresden, Dynamo. Natürlich, wie ihr wisst, wenn man absteigt, ist meistens ein großer Kaderumbruch fällig. So auch bei Dynamo Dresden. Wichtige Spieler sind gegangen. Christoph Daferner für 1 Million Euro zum FC Nürnberg. Und Ransford Königsdörfer für 1,2 Millionen Euro zum HSV. Also
gutes Geld.
Ja, es kam ordentlich was rein, was sicherlich gut ist, wenn man auch darauf schaut, wie man ja doch dann weniger verdient. Zum Beispiel beim TV-Geld ist in der dritten Liga schon etwas geringer als in der zweiten Liga und deswegen nicht ganz unerheblich, dass man da vielleicht ein bisschen kompensieren konnte durch Spielertransfers. Dann Kevin Breul geht auch, erfüllt sich seinen Jugendtraum, geht zu Gornik Zabse, um dort mit Lukas Podolski zu kicken. Ja, geiler Transfer, hätte ich auch so gemacht. Und
Gornik Zabse.
Ja. Gornik Zabse, genau. Und dann noch Michael Solbauer auch zurück zu Rapid und Brandon Borrello. Im Moment noch vereinslos, aber auf jeden Fall namenhafte Kicker, die da Dynamo verlassen haben. Natürlich aufgrund dessen wahrscheinlich, dass der Vertrag einfach nicht für die dritte Liga ausgelegt war. Aber es kamen auch direkt wieder neue Leute hinzu. Einmal Dennis Borkowski von RB Leipzig, war geliehen an Nürnberg. Hat da nicht so wirklich den Durchbruch geschafft, aber gilt nach wie vor als sehr, sehr großes Talent dort auf der Stürmerposition und vielleicht kann er in der dritten Liga irgendwie seinen Durchbruch feiern, hat an seiner Seite auf jeden Fall einen sehr, sehr guten und zielsicheren Mentor, nämlich Stefan Kutschke, der kommt aus Ingolstadt, dem Fellow-Absteiger von Dresden, also da vielleicht wirklich irgendwie möglich, da was weiterzugeben und vielleicht auch Borkowski mit Kutschke an der Seite aufzubauen als wirkliche Gefahr. Und auch noch eine Laie, die erwähnenswert ist, Christian Conte, der Bruder von Sir Lord, eigentlich ja immer der als besser eingeschätzte von beiden, kommt per Laie von Feyenoord Rotterdam, also auch eine Personalie, die sicherlich für Furore gesorgt hat. Schneller links außen, abschlussstark, also zumindest in seiner Zeit bei St. Pauli, immer gefährlich gewesen und deswegen in der dritten Liga auch wirklich direkt einer der Top-Leute für mich. Dann kam auch noch Ahmed Aslan von Holstein Kiel per Laie und Claudio Kammerknecht von Freiburg 2 für die Abwehr, sowie Johnny Meyer von Mainz 05 über Hansa Rostock für 200.000 Euro Ablöse. Also es wurde ordentlich was gemacht bei Dynamo Dresden. Dann haben sie natürlich auch immer noch gute Spieler wie Oliver Batista Meyer oder Scherbakowski, der aus Halle kam, auch zu erwähnen. Und muss ganz ehrlich sagen, bei der Erfahrung und dem Kader passt für mich auch die Zusammenstellung von Talent und Routiniers. Und deswegen auch im Hinblick natürlich auf den Trainer Markus Anfang, der jetzt unabhängig von seinen Verfehlungen neben dem Platz sicherlich ein guter Trainer ist. Das andere ist natürlich mega scheiße und peinlich gewesen. Und ich weiß auch selber nicht, ob ich so gut finde, dass er direkt jetzt wieder einen Job hat. Aber gut, man muss es halt sportlich sehen. Und Anfang könnte auch einfach der X-Faktor werden, weil er eigentlich immer überall, wo er war, erfolgreich war. Und gerade wegen ihm sage ich auch für Dynamo Top 4 am Ende der Saison, eher Top 3.
Ja, das ist sehr gut möglich. Am Wochenende gibt es übrigens direkt am Samstag um 14 Uhr die Bewährungsprobe gegen 1860. Also schon mal die beiden Top-Teams, die wir hier ausgemacht haben, im direkten Duell. Das, das kann man sich direkt fast angucken.
Ja.
Und da würde ich sagen, mache ich mal weiter mit dem nächsten Aufsteiger bei mir. Und zwar ist das Rot-Weiß Essen. Die sind finally aufgestiegen aus der Regionalliga West. Haben sich da im Fernduell, glaube ich, mit Rot-Weiß Oberhausen und Preußen Münster auch durchgesetzt. Und der lang ersehnte Schritt in die dritte Liga, waren ja, glaube ich, noch nie in der dritten Liga vorher. Lang ist's her, dass sie aus der zweiten Liga abgestiegen sind, damals noch direkt in die Regionalliga. Und beim Top-Neuzugang, da gibt es auch ein Mann, den wir und vor allem du noch gut kennst, nämlich Björn Rother. Der ist gekommen, ablösefrei von Hansa Rostock. Defensives Mittelfeld, 40 Spiele in der zweiten Bundesliga, 130 Spiele in der dritten Liga mit 25 Jahren. Also auch hier wieder die Kombo bestes Fußballeralter und Erfahrung. Das auch etwas, was Essen, glaube ich, sofort weiterhelfen könnte. Rother, wie hast du den bei Rostock gesehen?
Meistens Rollenspieler gewesen, vergangene Saison, aber wenn er reinkam, hat er auf der 6 eigentlich immer eine gute Figur gemacht, wenig Fehler, aber auch sonst unauffällig, aber ja, so jemanden braucht man ja auch, sicherlich eher die Stärken in der Defensive als im Spielaufbau, aber für Essen sicherlich ein guter Transfer.
Ja, alles klar, ja, das hört sich ja ganz gut an und es gibt natürlich auch Abgänge zu verzeichnen und auch hier einen namhaften, Zlatko Janic nämlich, der war im vergangenen Jahr für Rot-Weiß Essen auf Torejagd und das hat er auch tatsächlich noch, ernst genommen in den 38 Spielen, hat er 9 Tore gemacht, wettbewerbsübergreifend im letzten Jahr und er war nur ein Jahr bei Rot-Weiß Essen, jetzt ist er wieder weg, ist vereinslos mit 36 Jahren, also ob er nochmal an den Profifußball, an die Pforte des Profifußballs anklopft, darf man bezweifeln, würde ich einfach mal so sagen. Aber eher sicherlich vielleicht der spannendste Abgang aus unserer Perspektive. Prognose, unteres Mittelfeld, denke ich, Platz 12 bis 14. Ich glaube, dass Essen im ersten Jahr nicht so wirklich was mit dem Abstieg zu tun hat. Es liegt auch am Kader, der auf jeden Fall vorhanden ist. Felix Bastians, in China gespielt. Man kennt ihn natürlich auch von Bochum. Oh ja. Dann Nico Herzenbruch, Ron Berlinski, Bogusan Kefkir, Nico Herzig, ja, das wäre was, wenn der auch noch am Start wäre. Dann Luca Dürholz, Thomas Eisfeld, also das ist wirklich Qualität und Erfahrung, die sie da haben im Kader. Und das ist zum Beispiel auch schon ein großer Unterschied im Vergleich zu Bayreuth. Und deshalb sehe ich sie auch vor Bayreuth in der neuen Liga und ja, wie gesagt, im unteren Mittelfeld.
Ja, das hört sich sehr, sehr nach dritter Liga an, dieser Kader. Und auch nicht nach Abstiegskampf, gebe ich dir recht. Essen auch für mich das Team, das wohl am ehesten drin bleibt von den Aufsteigern.
Wunderbar. Gut,
ich bleibe in Ostdeutschland und reise von Dresden nach Zwickau. Dort hat sich auch einiges getan. Kaderumbruch in Zwickau, hörst du mich noch?
Ich höre dich, klar.
Gott sei Dank, ja, eben war es kurz leise. Dann bin ich zufrieden. Und mache weiter. Neuzugang, da hat sich auch jetzt vor kurzem, glaube ich, gestern oder so, habe ich es erst mitbekommen, was getan. Jan Löhmannsröhm kam vom Halleschen FC.
Stimmt, das habe ich auch mitbekommen.
Ja, sicherlich auch ein guter Zugang, aber trotzdem Top-Zugang für mich. Robert Herrmann kam von den Würzburger Kickers, Zwickau am 38. Spiel auch nochmal eine schöne 7:0 Klatsche in die vierte Liga mitgegeben hat. Herrmann ist 28, spielt im linken Mittelfeld, fixer Mann, hat Zweitliga-Erfahrungen in Aue und in Würzburg gesammelt und letzte Saison, bei dieser ja wirklichen Seuchensaison, immerhin noch 7 Torbeteiligungen für die Würzburger Kickers verbuchen können. Und ich denke, dass er so ein bisschen versuchen wird, Ronny Kulnig, Johann Gomez und auch Domme Baumann da mit Zuckerflanken zu Toren zu verhelfen. Und ja, finde es gut, dass sie ihn geholt haben, weil sicherlich auf seiner Position auch so ein bisschen Handlungsbedarf bestand. Also im linken Mittelfeld hat jetzt manchmal Shan Koskun gespielt, der auch eigentlich gelernter Außenverteidiger ist. Und ich denke, dass man mit Hermann da noch ein bisschen mehr offensive Qualitäten bekommt. Und deswegen, ja, für mich Hermann der Top-Transfer. Schmerzliche Abgänge gab es einige, vor allem für mich zu verbuchen Marco Schikora und Steffen Kanzer, die beide nach Aue abwandern. Ja, waren Stammspieler, Kanzer, 32 Spiele, wichtiger Mann da hinten in der Innenverteidigung, hat das Ding zusammengehalten und auch ja damit dafür gesorgt, dass Zwickau ja eine verhältnismäßig gute Saison gespielt hat, auf Platz 10 am Ende gefinisht. Und das kann man ja schon mal als Erfolg verbuchen dort, weil ja sonst war es ja auch häufig Richtung Abstiegskampf dort in Zwickau. Aber ja, das wurde meiner Meinung nach also defensiv noch nicht wirklich kompensiert. Man hat Robin Ziegele geholt. Ja, bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob der jetzt wirklich einen Kanzer auch von der Persönlichkeit kompensieren kann. Muss man mal schauen. Aber trotzdem Zwickau verhältnismäßig konstant geblieben im Kader und auch, glaube ich, von der Qualität der nachrückenden Neuzugänge. Dazu muss man sagen, Joe Enox mittlerweile seit 2018 im Amt. Also auch da wird auf Kontinuität gesetzt und es hat sich bisher bezahlt gemacht. Deswegen traue ich Zwickau auch im kommenden Jahr eigentlich eine ganz gute Saison zu und sage auch wieder stabiles Mittelfeld zwischen 10 und 14, ja, mit wenig Sorgen Richtung Abstieg.
Ja, das werden Sie wahrscheinlich gern hören in Zwickau. Im letzten Jahr war es ja wirklich so, wie du auch gesagt hast.
Grüße meine Freunde in Zwickau.
Ist ja bekannt, dass du gute Verbindung zum Sachsenring hast. Ja. Aber ja, letztes Jahr ja früh alles klar gemacht, nach unten hin sich abgesichert. Und ja, Joe Enox, wenn man ihn auch immer wieder in Interviews sieht, der identifiziert sich auch komplett mit seiner Rolle da und ist auch immer richtig emotional dabei. Guter Mann, denke ich. Und ja, ich kann mir auch vorstellen, dass sie wieder frühzeitig vielleicht nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Wäre für sie ganz entspannt. Und ganz entspannt, glaube ich, guckt auch der FC Ingolstadt der anstehenden Drittligasaison entgegen. Zwar sind sie ja gerade abgestiegen aus der zweiten Bundesliga, auch mit einer absolut desaströsen Saison in der zweiten Liga. Also da lief auch wenig zusammen, waren auch die ganze Zeit eigentlich fast abgeschlagen auf den Abstiegsrängen. Und ja, nun also wieder dritte Liga. Ingolstadt ja auch so eine kleine Fahrstuhlmannschaft in den letzten Jahren. Man muss aber sagen, dass sie sich echt namhaft verstärkt haben. Fangen wir vielleicht mal an mit dem Top-Neuzugang aus meiner Sicht. Das ist Maximilian Dittgen vom FC St. Pauli gekommen. 98 Zweitligaspiele, 10 Tore. Das klingt jetzt erstmal nicht so brandgefährlich, kommt aber ablösefrei. Und ja, wie gesagt, bei St. Pauli und auch Wien Wiesbaden schon Zweitliga-Luft geschnuppert. Temporeicher Mann für außen. Und generell auch, glaube ich, relativ flexibel, offensiv einsetzbar. Also damit haben sie, glaube ich, nichts falsch gemacht. Und außerdem haben sie noch geholt unter anderem Patrick Funk, Schlussmann aus Fürth, und Pascal Testroth für 700.000 Euro haben sie denen geholt von Erzgebirge Aue. Das ist natürlich eine Hausnummer, würde ich sagen. Daneben auch noch Marcel Kostli von Waldhof Mannheim. Also starke Verpflichtungen. Kostli ja auch ein guter Mann gewesen. Hat in Mannheim auch mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Davon sind aber gerade noch fast alle verletzt oder angeschlagen, habe ich eben noch gesehen. Also Funk auf jeden Fall, Dittgen auch. Ich glaube, nur Kostli ist von den genannten gerade fit. Drücken die Daumen, dass sie schnell zum Zug kommen können bei Ingolstadt. Gibt natürlich auch einen heftigen, mindestens einen Abgang, der richtig wehtut, aber das war eigentlich von vornherein klar, dass der nicht zu halten ist, nämlich Philipp Bilbia. Der ist zum HSV gegangen, ablösefrei. Flügelmann, danach war der HSV ja lange auf der Suche in diesem Sommer. Letztes Jahr hat er auf den Schanzerflügeln 28 Spiele absolviert, 7 Tore, 2 Vorlagen, wie gesagt, in dieser desaströsen Schanzer-Saison. Das liest sich eigentlich ganz gut. Ich finde, wenn du echt in so einer solchen Saison noch 9 Torbeteiligungen hast, dann kann sich das absolut sehen lassen. 22 Jahre alt, beziehungsweise jung und auch noch viel Potenzial vorhanden. Also ja, dass so einer nicht wieder erneut mit in die dritte Liga geht, das war, denke ich mal, erwartbar. Damit werden sie auch gerechnet haben. Und alles in allem, wie gesagt, Qualität ist vorhanden für die dritte Liga. Und deshalb ist meine Prognose Aufstiegskampf, kein Aufstiegskrampf, Platz 1 bis 5.
Ja, das glaube ich auch. Also, ja, unterschreibe ich. Schanzer muss man auf Rechnung haben. Und ja, krass, mit was für Summen da mittlerweile hantiert werden, auch in der dritten Liga. Also, dass mal eine 700.000 Euro Ablösesumme gezahlt wird von einem Drittligisten, das hat es, glaube ich, auch noch nicht so häufig gegeben, oder?
Ja, ist krass. Also, ja.
Vielleicht damals zu Leipzig-Zeiten mal, aber sonst.
Stimmt, das könnte höchstens sein.
Die haben aber auch Paulsen geholt, ne, als sie in der dritten waren. Das war bestimmt auch irgendwie ungefähr.
Genau. Paulsen ist den Weg mitgegangen von der dritten bis in die bis Bundesliga. In die
CL.
Aber da merkt man auf jeden Fall, die Nähe von Ingolstadt auch zu finanzkräftigen Sponsoren und Geldgebern.
Auf jeden Fall, ja.
Genau, Audi hat da sicherlich keine unwesentliche Rolle gespielt, jetzt einfach mal.
Ja, vermute ich auch. Genau. Gut, ich bleibe immer noch im Osten und gehe von Zwickau nicht weit entfernt nach Halle. Und ja, Halle, der HFC, ist ja auch Sympathieverein von mir. Der macht mir wirklich Bauchschmerzen.
Ist es so.
Halle wurde wirklich ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Also da sind wirklich wichtige Leute weggegangen. Elias Huth, Michael Eberwein, Jan Scherbakowski, Julian Guttau, Jan Löhmannsröben, Julian Derstroff, Titschki Vero. Also wirklich Leute, die dort den Laden zusammengehalten haben. Sternberg ist auch weggegangen. Und glaube ich, die übelsten Abgänge sind Huth, Scherbakowski und Eberwein, weil gerade Huth, als er zurückkam, sehr, sehr stark gewesen für Halle, hat noch einiges an Toren geliefert. Ich glaube, er hat jetzt in der Saison irgendwie 12 Torbeteiligungen in 18 Spielen gehabt, also eine richtig, richtig gute Quote. Und der fehlt natürlich vor allem und Eberwein auch zu Beginn der Saison extrem, extrem wichtig gewesen und gut nach Standards mit seiner Größe. Ist übrigens abgewandert zu Dortmund 2. Also
ja, das hat mich auch überrascht.
Da noch mal
da werde ich auch gleich noch kurz drauf eingehen. Ich habe ja Dortmund 2. Ja. Aber ist krass, ja.
Eberwein rückt noch mal hoch in die erste. Ich meine, furchtbare Diagnose gerade. Sebastian Haller muss laboriert an Hodenkrebs. Alles Gute an dieser Stelle. Aber vielleicht ist da ja noch mal was frei im Sturm, wo Eberwein dann noch mal zufällig im Kader sitzt. Stell dir das mal vor.
Ja, das, wie bei Steffen Tigges, der doch auch immer für die zweite da eingeplant war und auf einmal auch irgendwie gespielt hat, als Haaland mal verletzt war oder so. Ja, das wäre natürlich heftig.
Also, einiges an Abgängen beim HFC. Auf der anderen Seite auch einige Neuzugänge, aber nicht wirklich vergleichbar mit dem, was sie verloren haben. Muss dazu sagen, im Winter ging ja auch noch Terence Boyd, der war ja sonst auch sehr, sehr wichtig. Für mich der Top-Zugang ist Sebastian Müller von Arminia Bielefeld. Letzte Saison an Braunschweig verliehen und immerhin in 24 Einsätzen 6 Torbeteiligungen gehabt in der Aufstiegssaison. Also auch nicht unwesentlicher Anteil, nicht unwesentlichen Anteil gehabt davon. Der war vorher auch schon mal in Osnabrück ausgeliehen und immer noch sehr jung, Mittelstürmer, soll, glaube ich, dann Eberwein bzw. Huth beerben. Aber da ist auf jeden Fall noch nicht das letzte Wort gesprochen, glaube ich, weil der HFC da noch irgendjemanden drin braucht vorne. War jetzt ja auch manchmal so in der vergangenen Saison, dass Zimmerschied, der eigentlich offensiver Mittelfeldspieler ist, manchmal daneben Huth gestürmt hat. Aber ich glaube, da muss auf jeden Fall nochmal ein vernünftiger Stürmer ran. Man hat auch noch Leon Dahmer verpflichtet von Havelse. War ja gerade in der Aufstiegssaison von Havelse ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Der kann vielleicht auch den nächsten Schritt gehen. Dann noch ein Spieler von Hertha 2, Timur Geirat. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, fürs offensive Mittelfeld. Für mich so ein bisschen unbeschriebenes Blatt. Aber ja, auf jeden Fall ziemlich, ziemlich, ziemlich bitter, wen der HFC alles verloren hat. Und deswegen muss ich sagen, ohne neuen Stürmer jetzt erstmal, weil das kann ich ja noch nicht berücksichtigen, ich weiß ja nicht, wer da kommt, aber ohne neuen Stürmer, unteres Mittelfeld bis Abstiegskampf, Platz 15 bis 19, alles möglich. Ich hoffe natürlich, dass sie drin bleiben und denke, dass da vielleicht auch noch jemand kommt. Aber im Moment muss ich leider so drastisch meinen Ausblick darlegen.
Ja, und ich meine, sie sind ja selbst mit den ganzen von dir genannten Abgängen letztes Jahr nur 14. geworden am Ende. Also genau. Mussten auch lange eher nach unten schauen, ja. Um nicht zu sagen, bis ganz zuletzt eher nach unten schauen. Ja. Von daher, ja, das hört sich ja erstmal nicht so gut an. Und ja, bin gespannt, ob und wen sie da noch für vorne verpflichten.
Ja.
Und ja, damit zur nächsten Mannschaft. Wir gehen wieder in den Westen nach Wiesbaden. Wien-Wiesbaden.
Ja.
Genau. Wien-Wiesbaden. Die haben sich einen Mann geangelt, der auch einer der wenigen Lichtblicke war beim abgeschlagenen Absteiger aus Havelse. Und zwar Kians Frews, der Kanadier. 32 Spiele, 5 Tore, 6 Vorlagen. Auch hier wieder alle Achtung. Das bei Havelse so zu leisten, die ja spielerisch auf jeden Fall eher ein bisschen limitierter waren. Und Frews da, einer der quirligen Offensivspieler, auch Kreativspieler, hatte immer wieder gute Aktionen, Tempo hat er auch mitgebracht. Also auch, haben wir glaube ich auch damals schon gesagt, dass wir ihn auch weiterhin in der dritten Liga sehen. Und Wiesbaden hat da zugegriffen und ablösefrei, denke ich, das war auch ein guter Move von Wien Wiesbaden. Traue ich auch zu, dass er in der neuen Saison bei Wien Wiesbaden eine ganz gute Rolle spielt und sich da durchsetzen kann. Gibt auch hier wieder Abgänge, die man ausgleichen muss. Zum Beispiel Maxi Thiel, links außen. Letztes Jahr 32 Spiele gemacht, 8 Tore, 5 Vorlagen gegeben. Auch einer der Leistungsträger, würde ich sagen. Und ging zu Erzgebirge Aue, nämlich ablösefrei. Aue ziemlich viel zugegriffen. Wir haben ja letzte Woche auch schon eine Mannschaft ausgemacht, die so ein bisschen zum All-Star-Team beziehungsweise beim All-Star-Team in der dritten Liga zugegriffen haben. Und Aue macht Ähnliches und holt sich die noch übrig geblieben sind, eine ganz gute Rolle bei ihren alten Vereinen gespielt haben. Ja, dazu auch Marc Leis weggegangen, Kevin Langford oder Tim Boss sind alle weg, also ja, schon gewichtige Abgänge, würde ich sagen, und alles in allem sehe ich da jetzt aber nicht so schwarz wie du bei Halle zum Beispiel. Ich sag schon, dass es so das gesicherte Mittelfeld wird, so um und bei Platz 10, eine graue Maus, wie in Wiesbaden für mich ja auch irgendwie so ein egaler Verein bei aller Neutralität, weil sie immer so im Mittelfeld landen, außer dieses eine Jahr, wo sie dann mal aufgestiegen sind dann in der zweiten Liga direkt wieder runter. Ja, aber wie gesagt, denke so gesichertes Mittelfeld auf jeden Fall.
Ja, das unterschreibe ich. In Wiesbaden hat manchmal das Potenzial zu mehr, aber ich glaube auch dieses Jahr nicht unbedingt prädestiniert dafür, ganz oben mitzuspielen. Gut, du hast gerade schon über Aue gesprochen, dann würde ich sagen, bleiben wir gleich mal bei Aue und reden über den dritten Absteiger im Bunde. Die Erzgebirgler nach einigen Jahren, zweite Liga, mal wieder unten. Und wie auch bei den Absteigern davor, Bäumchen wechsel dich im Aue-Kader. Wichtigste Abgänge vielleicht John-Patrick Strauß zu Hansa, Ben Zolinski zu den Roten Teufeln, Florian Ballas zum KSC. Clemens Fandrich, die Legend, noch ohne Verein. Finde ich fast ein bisschen schade, weil den mochte ich immer, war ja auch Identifikationsfigur dort in Aue. Und Dirk Karlsson auch weg, dann natürlich auch Nico Kühn, die Laie, die ja letztes Jahr auch uns sehr gut gefallen hat in einigen Spielen, stellenweise Prince Osei Owusu auch weg. Also wirklich einiges, was die Auer da verkraften müssen an Abgängen. Dafür gab es
bei Fandrich, da könnte doch zum Beispiel Halle mal zugreifen, oder?
Finde ich auch.
Ist nicht so weit weg. Wäre doch einer, der vielleicht auch schon weiterhelfen könnte.
Auf jeden Fall. Ein Routinier mit echt einiges an Erfahrung auf dem Buckel und glaube ich immer noch gut. Und auch ein Instant Leader, den du hast, den Halle vielleicht auch braucht. Gute Idee. Vielleicht hört das ja jemand
aus Halle.
Ja, aber du hast schon gesagt, auf der anderen Seite stehen einige Neuzugänge, auch richtig, richtig starke. Es war ganz schwer, sich da irgendwie zu entscheiden. Maxi Thiel, hast du schon gesagt, super Saison gespielt für Wien Wiesbaden. Dann kam auch noch Ulrich Taffertshofer, Marco Schikora, Steffen Kanzler, habe ich schon gesagt. Marvin Stefaniak kam aus Würzburg, hatte ja damals diese Riesensaison für Dynamo Dresden. Never forget diese Aufstiegssaison. Aber für mich doch vielleicht der wichtigste Neuzugang, Elias Huth, eben schon über ihn gesprochen. Er liefert immer, wenn er im Osten spielt, und er liefert immer, wenn er in der dritten Liga spielt. 17, 18 ging's los, 9 Torbeteiligung für Erfurt, dann 19, 20, 18 Torbeteiligung für Zwickau, 21, 22 dann 12 Torbeteiligung in 18 Spielen, wie eben schon erwähnt, für Halle. Also Hut sicherlich einer, der weiß, wo das Tor steht, vor allem in der dritten Liga. Und ja, ich denke, der kann vielleicht so ein bisschen diese Torflaute, die es ja doch gab, bei Aue in der zweiten Liga vergangene Saison so ein bisschen aufheben. Hat ja auch gute Leute um sich rum, erfahrene Leute, Jan George und ja, Jonjic, Nazarov. Dazu noch einen jungen Len Jastremski, kam von Bayern per Laie. Aue und Bayern, glaube ich, ein ganz gutes Verhältnis, weil Nico Kühn kam ja auch schon von den Bayern per Laie. Also vielleicht schicken sie da ihre Spieler ganz gerne mal ins Erzgebirge. Ist ja auch nicht so weit weg. Aber auf jeden Fall ein Kader, der jung ist, der mit Timo Rost einen Jungtrainer als Anleiter hat, der sicherlich gezeigt hat jetzt in Bayreuth, dass er aus wenig viel, viel, viel rausholen kann. Deswegen bin ich ganz optimistisch in Aue oder für Aue im Hinblick auf die kommende Saison und sage Prognose Top 5.
Top 5, ja. Das kann ich auch so nachvollziehen, das stimmt schon. Verspricht einiges. Bin gespannt, ob sie auch wirklich von Beginn an sich zusammenfinden. Ich schaue gerade nochmal schnell nach, gegen wen sie am ersten Spieltag hier ran müssen. Und zwar ist es genau hier ganz unten, nämlich am Sonntag erst bei Freiburg 2. Und das ist eigentlich eine schöne Überleitung, um sich auch mal mit dem Gegner Freiburg 2 zu beschäftigen. Freiburg 2, auch so eine Mannschaft, schwer einzuschätzen, junge Nachwuchsmannschaft vom Profiteam. Letztes Jahr haben sie sich gut geschlagen, ich weiß jetzt gerade nicht genau, wo sie gefinisht haben, aber souverän, gesichert, hatten auf jeden Fall keine Probleme und stellenweise auch ganz guten Fußball gespielt, interessante Leute auch hervorgebracht. Top-Neuzugang, würde ich sagen, relativ neu auch noch, auch nämlich von Halle, den hattest du, glaube ich, eben auch nicht genannt, weil es eben, glaube ich, erst gestern oder vorgestern über die Bühne gegangen ist, nämlich Julian Guttau, ablösefrei gekommen aus Halle. Ich glaube, linkes Mittelfeld hat er da meistens gespielt, Leistungsträger auch aus meiner Sicht, also wiegt auch schwer, finde ich, für Halle auf jeden Fall. 22 Jahre ist er alt, passt deshalb auch noch so in die Freiburger Mannschaft, und ja, wahrscheinlich, vielleicht, wir wissen es nicht, macht er sich auch kleine Hoffnung da, durch gute Leistungen sich vielleicht auch mal hochzuspielen. Und bei diesen zweiten Mannschaften, das werden wir auch gleich noch bei Dortmund sehen, ist vielleicht dann doch dieser finanzielle Aspekt, dass man solche Leute wie eben Guttau oder Eberwein holt oder holen kann auch, dann doch ausschlaggebend für solche Spieler dann da vielleicht auch hinzugehen. Das gepaart mit der Perspektive, vielleicht mal höher ran zu dürfen, scheint dann doch ganz attraktiv zu sein. Ja. Bei Guttau war es ebenfalls so. Und gibt noch einen anderen Mann, den ich vorher hier stehen hatte, als Top-Neuzugang, Maxi Bräunig, ablösefrei aus Würzburg gekommen. Ja, letztes Jahr 21 Spiele gemacht, 3 Tore. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig berauschend. War auch schon mal in Österreich bei der Admira ausgeliehen, beim gewissermaßen Partnerverein von Würzburg. Und 21 Jahre alt, hat also auch trotz seiner jungen Jahre schon etwas Erfahrung dabei, kann vielleicht auch dem Kader weiterhelfen. Aber wie gesagt, Guttau dann doch am Ende, würde ich sagen, eine stärkere Verpflichtung. Bei den Abgängen, da gibt's jemanden, der es jetzt schon relativ weit gebracht hat, nämlich Enzo Leopold. Letztes Jahr im zentralen Mittelfeld bei Freiburg 2 zu Hause gewesen. 24 Spiele gemacht, dabei 3 Tore und 5 Vorlagen erzielt. Der ist jetzt ablösefrei gegangen zu Hannover, die sich ja, haben wir auch letzte Woche ja gesagt, auch ein ganz gutes Team da zusammengestellt haben für wenig bis gar kein Geld.
Eigentlich, ja, haben wir gedacht zumindest.
Genau, haben wir gedacht. Haben dann das Auftaktspiel trotzdem verloren, wobei dass er auch ein bisschen vielleicht glücklich war oder der Atmosphäre geschuldet ist. Wir wissen es nicht ganz genau. Auf jeden Fall die Punkte sind am Betzenberg geblieben. Egal. Wie gesagt, Enzo Leopold jetzt im Hannoveraner Kader, gibt natürlich auch noch Abgänge, die keine wirklichen sind, weil sie letztes Jahr schon gar nicht mehr da waren. Zum Beispiel Carlo Bucalfa, der war ja letztes Jahr verliehen an den Jahren, gehörte aber noch Freiburg 2 beziehungsweise Freiburg und ist jetzt fest bei St. Pauli. Oder auch Marvin Pieringer, der zu Schalke ausgeliehen war und jetzt fest dorthin gegangen ist. Die habe ich jetzt mal außen vor gelassen, weil sie ja im Grunde letztes Jahr auch schon nicht da waren. Deshalb ist meine Wahl da auf Leopold gefallen. Prognose, wieder so unteres Mittelfeld, Platz 11 bis 14. Also ich kann mir vorstellen, dass sie auch dieses Jahr nicht wirklich was mit dem Abstieg zu tun haben.
Ah ja, okay, finde ich gut. Kann ich auch nicht viel zu sagen, weil bei den zweiten Mannschaften, zone ich immer so ein bisschen aus. Das ist mir eigentlich komplett egal, was mit denen passiert.
Ja, ich auch.
Ich hoffe eigentlich immer, dass sie runtergehen. Aber ja, so wirklich Interesse weckt das bei mir nicht. Deswegen auch nochmal an dieser Stelle danke, dass du die beiden zweiten Mannschaften hier übernommen hast. Ich glaube, das war dein Fehler, mir zu sagen, ja, such dir mal 10 Teams aus. Ich mache dann
die
restlichen. Und dann, ja, kriegst du natürlich, sichere ich mir da den Osten und nimm keine zweite Mannschaft.
Aber Dortmund 2 ist sogar noch ganz interessant. Ja, okay. Werden wir gleich nochmal kurz drüber sprechen. Ja.
Okay, mein Chef. gut, dann geht es weiter bei mir mit Oldenburg, dem dritten Aufsteiger im Bunde.
Da bin ich auch gespannt.
Interessantes Team. Erzählst. Ja, ist ja häufig so auch, dass es bei Viert in Drittliga Aufsteiger, sag mal. Es ist schon wieder spät am Tag. Ich hab's gesagt, das ist noch der Jetlag. Meistens wenig Abgänge gibt. Oldenburg hatte trotzdem ein paar Abgänge. Vielleicht am erwähnenswertesten der von Mike Lukowitz, war ein 1,89 Rechtsaußen, der 9 Torbeteiligungen hatte. Also kleine Stütze des Teams. Der ist abgewandert, man weiß noch nicht wohin, aber könnte vielleicht fehlen. Dann auch noch Dia Saka. Zu Holstein Kiel 2, keine Ahnung, was bei dem, also ich weiß nicht, was jetzt seine Mission ist, aber auch der mit 3 Torbeteiligungen, also auch einen Anteil gehabt an diesem Oldenburger Aufstieg, der festgemacht wurde im Entscheidungsspiel gegen BFC Dynamo. Da ging es ja in die Aufstiegsrunde.
Stimmt, nicht weit weg von mir hier.
Ja, ja. Zur dritten Liga. Und das vielleicht für mich die schmerzlichen Abgänge, soweit ich das beurteilen kann, wenn ich nur die Zahlen lese, weil ich brauche euch nichts vormachen. Natürlich habe ich bis auf die beiden Spiele gegen BFC Dynamo kein Spiel von Oldenburg gesehen. Bei den Neuzugängen gibt es ein paar Leute, die durchaus erwähnenswert sind, die Erfahrung haben in der dritten Liga. 3 will ich herausheben. Einmal Olli Steurer, sogar Zweitliga-Erfahrung mal für Heidenheim gesammelt, kam ablösefrei aus Duisburg. War da häufiger ein Problemfaktor in der vergangenen Saison. Also ja, die komplette Innenverteidigung, die komplette Verteidigung eigentlich von Duisburg sah häufig scheiße aus in Form von Gembeilis und Steurer. Aber sicherlich jemand, der vielleicht in Oldenburg nochmal neuen Mut finden kann, mit 27 auch in einem guten Alter, was diese Parameter, Erfahrung und noch Jugend angeht, die du immer so gerne nimmst, um auch noch Potenzial zu bemessen. Und deswegen sage ich, Steurer, guter Transfer, sicherlich eine Verstärkung, wenn man halt auf die Truppe schaut, die dann doch eher aus No-Names besteht. Ein großer Name kam auch fürs Tor, nämlich Seppel Mielitz, Werder Bremen-Legende, verdingt in Helsingør letzte Saison. Kommt jetzt nach Oldenburg und ist sicherlich auch ein guter Rückhalt. Auch jemand, der, glaube ich, seine Stimme erheben kann, wenn ihm mal was nicht passt. Führungsspieler und deswegen auch da Hut ab, guter Transfer. Und dann kam noch Manni Starke vom FSV Zwickau. Mittlerweile auch schon ein erfahrener Junge, der sich auch häufig genug bewiesen hat in der dritten Liga, sei es für Hansa oder für Zwickau oder für Jena. Denke ich auch ein solider Transfer, der direkt weiterhelfen kann. Vielleicht zu erwähnen, Max Wegner, mittlerweile 33 Jahre alt, kennen wir auch noch von früheren Zeiten. Vielleicht so ein bisschen der wichtigste Spieler im Team, ist auch der Kapitän, hat dafür gesorgt, dass Oldenburg mit hochging. Dann gibt es noch Marcel Appia, den wir aus Osnabrück kennen. Aber hauptsächlich sind das schon Jungs, die eher unerfahren sind im Unterhaus, also auch im Profifußball-Unterhaus. Deswegen wird es, glaube ich, schwer. Ich sag trotzdem, Oldenburg hält knapp die Klasse. Ich glaube, das Team auch in Verbindung mit dem Coach gefällt mir ganz gut, Dario Fossi. Und deswegen sage ich, knapper Klassenerhalt zwischen 13 und 16 wird Oldenburg landen, aber sie bleiben drin.
Oh ja, also wenn sie auf Platz 13 landen, dann, dann haben sie auf jeden Fall, das wäre ein richtiger Erfolg. Ja, also kann ich auch nicht wirklich beurteilen, habe ich mich nicht mit auseinandergesetzt mit Oldenburg, aber ja, also grundsätzlich, wenn man so aus der Ferne beurteilt, kennt man da nicht so viele, hast du gesagt. Deshalb, ja, bin ich gespannt, wie sie dann wirklich performen. Kann mir halt auch vorstellen, dass sie, wäre natürlich keine Überraschung, wenn sie dann doch sehr knapp gegen den Abstieg spielen, beziehungsweise es vielleicht am Ende nicht reichen sollte.
Ja.
Eine Mannschaft, die vielleicht auch in direkter Konkurrenz wieder einmal, muss man ja auch schon fast sagen, zu Oldenburg stehen könnte im Abstiegskampf, ist Viktoria Köln. Ich bin ja in der letzten Saison, im Saisonendspurt noch da gewesen. Da haben sie unentschieden gespielt, wenn ich mich recht entsinne. Und am Ende auf Platz 13 haben sie gefinisht. Haben, glaube ich, sogar auch den Klassenerhalt klar gemacht in dem Spiel gegen Meppen, bei dem ich da war. Ja. Und sie haben sich verstärkt, das kann man schon mal sagen. Kevin Lenkford nämlich geholt aus Wiesbaden, eben schon genannt, dass er da jetzt eine kleine Lücke vielleicht hinterlassen wird. Ablöse auch hier unbekannt. Also wir wissen nicht, ob da vielleicht ein bisschen Geld geflossen ist. War jetzt nirgendwo so richtig bombastisch, aber hat eben auch schon bei Heidenheim, bei St. Pauli, bei Wiesbaden gespielt, reichlich Zweit- und Drittliga-Erfahrung gesammelt. Dazu haben sie Becker geholt vom Jahn und Lars Dietz von den abgestiegenen Würzburger Kickers. Dazu Marseiler fest vom SC Paderborn verpflichtet. Also das sind schon Personalien, die glaube ich, Verstärkungen sind für den Kader der Kölner. Gibt auch ein paar namhafte zu verkraften. Timmy Thiele zum Beispiel oder Maximilian Rossmann, die sind jetzt beide vereinslos. Timmy Thiele ja auch am Ende nicht mehr so wirklich eine tragende Rolle gespielt bei Köln. Ja. Kam auch gar nicht zum Einsatz, als ich da war.
Schade.
Leistungsträger ist und damit natürlich am schwierigsten wiegt, würde ich sagen, Kai Kleefisch. Der war, wie gesagt, Leistungsträger, ist jetzt zum SC Paderborn gewechselt, eine Liga höher. Und das ist natürlich eine harte Nummer, glaube ich, für Köln.
Ja.
Und deshalb glaube ich, summa summarum, vielleicht ein Ticken, will ich sogar gar nicht sagen, weil ungefähr gleich geblieben die Qualität im Kader, soweit ich das beurteilen kann. Deshalb ja Abstiegskampf, wieder Platz 14 bis 18, alles drin. Also auch hier wieder alles so wie immer, glaube ich.
Ja, glaube ich auch. Ja, das wird eng, aber ja, denke ich auch, dass man das unterschreiben kann, dass sie am Ende vielleicht drin bleiben. Gut, machen wir weiter im Emsland bei Meppne, auch einer unserer gerne viel diskutierten Vereine. Wahnsinns-Hinrunde gespielt unter Rico Schmidt. Total überraschend damals für uns, weil ich glaube, ich habe auch letztes Jahr vor der Saison gesagt, die steigen auf jeden Fall ab. Sie waren ja eigentlich schon davor abgestiegen, dann noch drin geblieben aufgrund finanzieller Unzulänglichkeiten anderer Vereine. Aber dieses Jahr gut gestartet, dann ein bisschen erwartbar auch abgebaut, am Ende aber sicher die Klasse gehalten auf einem 12. Platz. Keine Probleme gehabt nach unten. Rico Schmidt musste trotzdem gehen, also da jetzt auch ein kleiner Umbruch auf der Trainerposition. Und auch im Team hat sich einiges geändert, aber trotzdem muss ich sagen, Meppen konnte die meisten Leistungsträger halten. Für mich der schmerzlichste Abgang ist Lars Bünning, Innenverteidiger, wandert ab zu den Roten Teufeln, eine Liga höher, zeigt, dass er die Klasse hat und dass das auch gesehen wurde, ist ein guter Move für ihn, denke ich. Und war auch für mich immer einer der Besten dort hinten drin.
Der hat auch genetzt gegen Köln, als ich da war.
Ja, Bünning generell ein Tor, es war sein einziges, aber auch vier Vorlagen als Innenverteidiger auch gar nicht so schlecht mit 5 Torbeteiligung. Also sicherlich jemand, dessen Abgang so ein bisschen wehtut. Dann auch Richard Sukutapaso geht nach Weile, Mike Beere auch weg, Florian Egerer und René Guda, die ja auch alle hin und wieder mal Spielzeit bekommen haben. Aber es gibt Ersatz, es ist Ersatz in Sicht, gerade auf der Stürmerposition. Geht so ein bisschen die Tradition, wird die Tradition fortgeführt, dass so große Namen nach Meppen wechseln. Also ich erinnere mich noch an Proschwitz damals, da fand ich auch schon irgendwie krass, dass der nach Meppen gegangen ist. Ja, dann auch so Sokuta Paso. Also die haben immer gute Leute da vorne drin. Und mit Marvin Pourier kommt jetzt jemand, der auch einen sehr großen Namen hat in der dritten Liga. Never forget die Saison 18-19 für den KSC, wo er 22 Tore und 6 Vorlagen hatte und damit ja auch wirklich entscheidenden Anteil an dem Aufstieg hatte vom KSC. Letztes Jahr war er in Würzburg, da lief es nicht wirklich rund für ihn. Also individuell noch voll okay mit 8 Toren und 5 Vorlagen, aber natürlich sportlich mit dem Team abgestiegen. Aber für Meppen sicherlich da eine große Verstärkung und ja, einer, der weiß, wo das Tor steht, der das häufig genug bewiesen hat. Deswegen wirklich guter Neuzugang. Dazu kommt ja einfach, dass man die wichtigen Stammkräfte halten konnte. Zum Beispiel Morgan Fassbender, der mir auch wirklich gut gefallen hat letzte Saison. Dazu auch Hämlein und Feigenspahn offensiv ja auch stark. Luka Tankulic, der Topscorer des Teams, auch sehr, sehr wichtig, dass man ihn halten konnte als Kapitän. Dann im Mittelfeld Piosek, Blacher, Keupert, also auch alles gute und erfahrene Leute. Und hinten drin hat man dann, glaube ich, für Bünding Mazak geholt von Wacker Burghausen und hat natürlich mit Puttkammer auch noch den Routinier, der den Kasten da sauber hält, beziehungsweise der für Domaschke nicht so viel durchkommen lässt. Also Meppen eigentlich einen ganz guten Kader. Deswegen meine Meinung, auch dieses Jahr, diese Saison, gesichertes Mittelfeld zwischen 10 und 15.
Ja, wie gesagt, hast du ja auch gesagt, letztes Jahr auf Platz 12, da kann ich mir sogar bei den Verstärkungen vorstellen, dass sie ein bisschen da drüber finishen dieses Jahr. Vielleicht reicht es ja sogar für einen einstelligen Tabellenplatz. Ja, mit Stefan Krämer ja auch einen namhaften Trainer
vergessen geholt. Zu erwähnen. Ja, Krämer ist natürlich der Erbe von Rego Schmidt. Ja, der hat ja auch schon mal den Aufstieg geschafft, genau.
Ja, vielleicht schafft er ja sogar auch den Aufstieg mit Meppen.
Also das wäre geisteskrank. Also,
dann steht das Emsland nicht mehr.
Dann laufe ich nackt durch Edeka. Wahnsinn.
Ja, dann wünschen wir uns das doch alle, dass das passiert. Und gehen zum nächsten Verein nach Ostwestfalen, nämlich zum SC Verl. Und ja, da ist sehr, sehr viel Fluktuation gewesen im Sommer. Vielleicht dieses Mal kann ich ja mal anfangen mit den Abgängen. Schwermann ist weg, Brüseke ist weg, Berlinski, Rabihic, Putaro, Steinwender. Das sind alles Säulen und ja Spieler gewesen, die relativ viel gespielt haben. Insgesamt 14 Abgänge, viele Stammspieler, wie gesagt, davon. Der schmerzlichste ist wohl Kasim Rabihic, der als Torjäger und Vorlagengeber für Verl fast nicht ersetzbar ist, das kann man eigentlich sagen, vor allem für einen Verein wie Verl, der ist ja wahrscheinlich für viele, wäre so einer nicht ersetzbar in der dritten Liga, aber dass man da gleichwertige Qualität bekommt, das wage ich doch mal zu bezweifeln. Bei den Zugängen, da ist allerdings auch sehr viel passiert, aber meiner Meinung nach eher Quantität statt Qualität war da das Motto, weil nämlich 14 Neuzugänge geholt wurden, die meisten aus unteren Ligen, 3 Stück sogar aus der Oberliga. Also Verl versucht da den nächsten Ron Berlinski ausfindig zu machen und zu erschaffen. Der kam ja auch aus der Oberliga. Ja. Und ob das gelingt, fraglich. Ich würde sagen, der namhafteste Zugang ist da noch die feste Verpflichtung von Tom Bark von Jahn Regensburg. Torwart Tiede ist ebenfalls festgekommen von Freiburg. Und summa summarum würde ich sagen, sieht nicht so gut aus. Ziemlich düster, um genau zu sein. Auf jeden Fall Abstiegskampf. Der Klassenerhalt wäre dieses Jahr ein Erfolg, würde ich sagen. Und deshalb sehe ich Verl am Ende vielleicht eher auch auf Platz 17 bis Platz 20, also abgestiegen.
Ja, meinst du, dieses Mal reicht's nicht?
Ja, das ist natürlich auch kein Kapetti
mehr an der Seitenlinie, ne? Der auch, glaube ich, noch vieles ausgeglichen und aufgefangen hat. Ja. Aber ja.
Das ist es nämlich auch. Und am Ende des letzten Jahres 3 Punkte vor Viktoria Berlin, ja auch so ein kleines Herzschlagfinale am letzten Spieltag noch gewesen, ein kleines Fernduell. Ich kann mir vorstellen, dass das in diesem Jahr leider Gottes nicht gut gehen wird.
Ja. Wir drücken trotzdem die Daumen für Ostwestfalen.
Auf jeden Fall.
Gut, von Ostwestfalen nach Nordrhein-Westfalen, ins richtige Westfalen, in den Pott, nach Duisburg. Mhm. Ein Verein, letztes Jahr wirklich durchgeschüttelt von internen Querelen und bösen Fans, teilweise zu Recht unzufriedenen Fans, teilweise auch Fans, die ein bisschen drüber waren mit ihren Aktionen. Man hat die Saison beendet auf Platz 15. Ja, glaube ich, für Duisburger Ansprüche extrem, extrem enttäuschend. Und deswegen war klar, dass einiges passieren muss in Duisburg und das ist auch geschehen. Vorhin ja schon gesagt, Oliver Steurer abgewandert nach Oldenburg, Stefan Welkoff nach Weile, Nico Brettschneider weg, Jo Kottens weg, Leo Weinkauf weg. Der ja wohl schmerzhafteste Abgang für mich ist Orhan Ademi, war immerhin noch beteiligt an 14 Toren, 12 Tore, 2 Vorlagen hat er gemacht, alle 37 Spiele durchgezogen, also der wird vielleicht fehlen. Und ja, auf der anderen Seite gab es aber auch einige Neuzugänge, die erwähnenswert sind. Ganz vorne weg für mich Sebastian May. Letztes Jahr, ja, also man muss sagen, ja, so ein bisschen leider nur Teilzeitkapitän bei Dynamo Dresden gewesen, wurde immer wieder von Verletzungen zurückgehalten, deswegen nur auf 16 Einsätze gekommen. Aber unangefochten Leader, wenn er spielt, auch ein knappes Unicorn, weil er ja sowohl vom Innenverteidiger als auch bis zum Stürmer alles schon gespielt hat in seiner Karriere. Und man muss auch dazu sagen, in der dritten Liga immer geliefert, sei es in dem Aufstiegsjahr von Dynamo Dresden oder auch damals für Halle. May, echt immer ein gefährlicher Typ gewesen, abschlussstark. Und deswegen für mich ein guter Transfer. Von St. Pauli konnte man Marvin Sänger holen auf der Innenverteidigerposition. Hat nicht so viel Spielpraxis gehabt, aber sicherlich auch ein guter Neuzugang. Dann kam Joshua Bitter, der auch schon mal bei Duisburg war, zurück aus Cottbus. Und für das Tor konnte man Vincent Müller verpflichten von PSV Eindhoven. Und Lukas Reda, der aus Bulgarien kam, aber den wir auch noch kennen, aus Lübeck und von den Bayern. Also
als CL-Sieger kennen wir ihn natürlich, stimmt, ja, hauptsächlich.
Ja, genau, ja. Wahnsinn, ein Champions-League-Sieger für Duisburg. Also es kommt einiges an neuen Leuten. Dann sind natürlich auch immer noch die unbestrittenen Leader in Form von Marvin Knoll, Marvin Adjani und Mo Stoppelkamp geblieben, was sicherlich auch wertvoll ist. Hast auch noch einen Aziz Bouadous. Also Duisburg weiterhin mit einem guten Kader. Muss man allerdings sagen, dass sie den auch letztes Jahr hatten und da trotzdem nichts draus machen konnten. Deswegen kann man jetzt nur hoffen, dass es da ja, dass da was Gutes entsteht um Thorsten Ziegner herum, der das Team jetzt ja neu aufbauen kann. Und ja, ich glaube, es wird nicht so schlimm wie letztes Jahr. Allerdings glaube ich auch nicht, dass es direkt schon wieder nach oben geht. Deswegen Duisburg für mich die Prognose, gesichertes Mittelfeld zwischen 8 und 12.
Ja, okay. Gehe ich mit, wobei ich da auch mir denken könnte, dass das so eines der Teams sein könnte, was wieder, ja, wieder Phönix aus der Asche wieder auf einmal oben anklopft, das Überraschungsteam wie Magdeburg wird. Das, genau, so wie Magdeburg, das er war, oder auch Braunschweig damals, die auch mit einer riesen Aufholjagd überhaupt erst drin geblieben sind und in der darauffolgenden Saison direkt aufgestiegen sind. Also sowas hat es ja häufig gegeben in der dritten Liga. Ich würde sagen, Duisburg ist da allemal in diesem Jahr ein Kandidat für. Ja, zu den Neuzugängen, die du auch gesagt hast, bei Sebastian May und Marvin Sänger, da habe ich nicht schlecht geguckt, vor allem bei Sebastian May. Ja. Marvin Sänger ja im letzten Jahr auch ausgeliehen an Kaiserslautern, da auch 21 Einsätze gehabt und ja, auch seinen Anteil eingebracht, dass es dann am Ende hochging für Kaiserslautern. Und ja, alles in allem natürlich, Qualität ist eigentlich da, die müssen sie jetzt nur mal auf den Platz auch bringen und ich glaube, ja, jetzt, wo Thorsten Ziegner auch ein ausgewiesener Drittliga-Fachmann an der Seitenlinie steht, glaube ich, könnte das ganz gut klappen. Also ich sehe da auch optimistisch auf jeden Fall an die Wedau. Und ja, damit bleiben wir im Pott, nämlich bei gehen rüber nach Dortmund zu Borussia Dortmund 2. Und ja, da wurde gleich mal der wertvollste Spieler, der jetzt in der dritten Liga spielt, verpflichtet. Ist natürlich wieder mit Vorsicht zu genießen. Aber Jaden Brav kam ablösefrei von Manchester City.
Gehört.
Marktwert 3 Millionen. Und
Holländer,
ja, oder? Holländer. Offensivmann und ich glaube auch Flügelspieler. Und ja, wahrscheinlich perspektivisch soll der auch ans Profiteam irgendwann mal rangeführt werden. Dafür eignet sich so eine zweite Mannschaft, die in der dritten Liga ja auch noch immerhin im Profifußball spielt, wieder mal ganz gut. Da merken wir eigentlich mal wieder, von was wir hier sprechen bei Dortmund 2, nämlich ja, Nichts anderes ist es, Talente, die an die Bundesliga herangeführt werden sollen. Mhm. Und Brav wird aber trotzdem, denke ich mal, das ein oder andere Spiel in der dritten Liga machen. Vorhin hast du auch noch eine andere spannende Personalie schon angesprochen, nämlich Michael Eberwein, der aus Halle geholt wurde. Auch das ist eine Duftmarke, haben wir eben schon so ein bisschen angedeutet, die Dortmund 2 da setzt, weil letztes Jahr einer der besten bei Halle, auf jeden Fall. Bestimmt auch als Führungsspieler in dieser von Talenten geprägten Mannschaft gedacht, diese Verpflichtung. Und ja, wie gesagt, auch hier wieder die Perspektiven verlockend für so jemanden, vielleicht dann doch noch das Ticket für den höher bezahlten und auch höher höher spielenden Profifußball zu erhalten. Ich glaube, Eberwein ist ja jetzt auch schon 26 oder sowas in der Region. Von daher, ja, hat er da vielleicht nochmal seine Chance gewittert. Kann man natürlich auch verstehen. Es gibt auch ein paar Leute, die im letzten Jahr wichtig waren und auch dafür Furore gesorgt haben. Richmond Tachi ist weg, der ist jetzt bei Paderborn. Mhm. Also kann man auch hier wieder als auch als Anerkennung verstehen der Jugendarbeit, dass so jemand dann direkt in die zweite Liga geht. Leonard Maloney, der letztes Jahr auch gute Spiele gezeigt hat, als Rechtsverteidiger, glaube ich, der ist jetzt bei Heidenheim, ebenfalls in der zweiten Liga.
Direkt gespielt, ja. Der kann eingewechselt worden, irgendwie nach 30 Minuten und einen guten Job gemacht gegen Hansa.
Ah ja, siehste. Ist doch gut zu sehen. Und dann geht's weiter mit Berkan Tass, der zu Waldhof Mannheim gegangen ist, zur Konkurrenz. Und der schmerzlichste Abgang, das ist wohl Immanuel Ferrei. Auch der ist jetzt in Liga 2 unterwegs, bei Braunschweig untergekommen. Und ich habe mir das Spiel angeschaut, Braunschweig gegen HSV am Wochenende. Und der hat da richtig Alarm gemacht. Der hat richtig gut gespielt, hat mit Tempo-Dribblings da auch viele HSVer alt aussehen lassen. Auch teilweise 2, 3 Spieler auf einmal vernascht. Also das Potenzial von dem ist unbestritten. Ich glaube, ich habe letzte Woche noch behauptet, ja, der Kader auch mit den Verpflichtungen bei Braunschweig, Verein, ja gut, hat dritte Liga gespielt. Alles nicht so doll bei Braunschweig. Ja, in Summe kann's natürlich schwierig werden. Aber so jemand wie Ferrei, der ist da auf jeden Fall ein Hoffnungsschimmer und ein Lichtblick. Und ich bin sehr gespannt, was da noch gehen kann für Ferrei. Rechne damit, dass der auf jeden Fall auch so die ein oder andere Torbeteiligung am Ende des Jahres auf dem Konto haben wird. Deshalb auf jeden Fall der schmerzlichste Abgang, würde ich sagen. Und ich sehe gerade, ich habe jetzt hier gar keine Prognose aufgeschrieben. Würde aber einfach mal sagen, aus dem Bauch heraus sage ich wieder, absolut gesichertes Mittelfeld. Letztes Jahr war es Platz 9. Ja, so Platz 8 bis 12 wird es in diesem Jahr, denke ich mal, wieder sein.
Wir hoffen, dass es schlechter wird, aber okay, wenn es so ist, dann ist es so.
Genau.
Gut, ich mache weiter mit Osnabrück in Niedersachsen.
Dein letztes Team schon, oder?
Nee, ich habe noch Elversberg danach.
Also, ah, okay.
Ja, oder hast, ja, doch, habe ich. Oder hast du auch, haben wir eins doppelt gemacht?
Nee, ich hab nur noch den Waldhof. Ich weiß nicht, habe ich sonst eins zu wenig? Na egal.
Ja,
es wird uns gleich vielleicht auffallen.
Irgendein Hörer wird dann wird sich fragen, wo sein Team ist. Warte mal, nee, lass uns mal kurz durchgehen.
Ja, erzähl du mal zu Elversberg. Ich schaue hier mal auf die Tabelle und guck mal.
Erstmal zu Osnabrück. So, jetzt halt mal den Ball.
Ah, okay. Flach. Oder Osnabrück.
Der VfL Osnabrück, vergangenes Jahr auch lange noch oben dran gewesen, dann zum Ende hin bittere 3 Niederlagen in den letzten 5 Spielen, deswegen mit 58 Punkten auf Platz 6 gefinisht. Gar nicht so schlecht, aber sicherlich auch nicht so, wie es hätte sein können. Bei Osnabrück ist einiges passiert. Bitterster Abgang für mich, Sebastian Klaas. Hat, glaube ich, bewiesen letzte Saison, dass er zu gut ist für die dritte Liga. Das hat man in Paderborn registriert und ihn deshalb verpflichtet. Leider Gottes hat der Junge sich einen Kreuzbandriss geholt und ist jetzt wahrscheinlich auch erstmal fast ein Jahr raus. Das ist natürlich extrem, extrem schade. Das ist
bitter.
Aber einfach jemand, der eine Stütze war des Osnabrücker Teams letzte Spielzeit und auch gut geliefert hat. Ulrich Taffertshofer hat man auch verloren, auch wichtig gewesen dort im defensiven Mittelfeld. Der geht zu Aue. Das so für mich die wichtigsten Abgänge. Auf der anderen Seite gab es viele, viele gute Zugänge. Klaas und Taffertshofer direkt adäquate Ersätze.
Ersätze.
Oh Gott.
Ja.
In Pettersen Schatto und Robert Tesche. Pettersen Schatto bei Türkgücü gewesen. Davor aber sicherlich auch schon woanders Erfahrung gesammelt und bewiesen, dass er es drauf hat in der dritten Liga. Robert Tesche, für mich der Top-Zugang. letztes Jahr vielleicht nicht mehr so viele Einsätze gehabt in der Bundesliga, aber eine absolute Stütze gewesen in der Aufstiegssaison. Erfahrener Mann in England gespielt, beim HSV, noch zu Bundesliga-Zeiten und dann auch bei Bochum recht lange. Ausrufezeichen von Osnabrück und sicherlich jemand, der da Stabilität und Routine reinbringt ins Mittelfeld. Gefällt mir richtig
gut. Das denke ich auch.
Und dann noch Leandro Putaro verpflichtet von Ferl, einer der besten Jungs, der Ferler, und Erik Engelhardt von Cottbus, der da auch die Regionalliga ziemlich auseinandergenommen hat, kam ja von Hansa aus dem Jahr davor. Also gute Neuzugänge. Und um das mal abzukürzen, würde ich jetzt sagen, Osnabrück vielleicht ein bisschen besser als vergangenes Jahr einzuschätzen für mich. Und deswegen sage ich Top 5. Vielleicht geht sogar was nach oben.
Oh ja. Wäre auch mal wieder an der Zeit, dass Osnabrück nicht die Puste ausgeht und es mal wieder für ganz oben reicht. Kann ich mir aber auch vorstellen, du sagst es gerade, Robert Tesche, jemand, der da unheimlich Qualität trotz seines Alters noch reinbringt, für die dritte Liga auf jeden Fall ein absoluter Zugewinn und für Osnabrück natürlich auch.
Du, und ich weiß, wie wir vergessen haben.
Ja, ich auch. Ich habe es nämlich hier stehen und wiedergefunden, die Mannschaft. Nämlich den ersten FC Saarbrücken.
Ja, Gott sei Dank.
Die habe ich hier einfach frech übergangen. Die sind hier zwischen Freiburg und Viktoria Köln. Bin ich einfach weitergescrollt. Weil
die ja auch ein brutales Team haben. Deswegen erzähl uns, was du von den Saarbrückern denkst im kommenden Jahr.
Ganz genau. Und den Top-Neuzugang aus meiner Sicht, den hast du vorhin ja auch schon ausführlich hervorgehoben. Und zwar Richie Neudecker von 1860. Ja. Brauchen wir, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Ablösefrei gekommen. Auch wenn er in München, glaube ich, zuletzt nicht mehr so die Riesenrolle gespielt hat. Also hatte auch Konkurrenz im Mittelfeld. Aber trotzdem natürlich ein verdienter Spieler in den letzten Jahren gewesen und auch immer wieder Entscheider gewesen für 1860, auch mit Freistoßqualitäten zum Beispiel ausgestattet. Also ein Zugewinn in jedem Fall für Saarbrücken. Guter Mann fürs Mittelfeld, wird Saarbrücken weiterhelfen. Und außerdem haben sie auch noch geholt Kasim Rabihic. Dahin ist er nämlich gegangen von Ferl zu Saarbrücken. Auch das ein Update, ein Upgrade für ihn und ein Update auf den Außen für Saarbrücken. Und dazu Mike Franz, auch ein erfahrener Mann für die Zentrale im Mittelfeld, auch eher defensiv.
Leider nicht Iron und, Mike Franz, sondern Freiburg Mike Franz.
Ja, leider nicht der. Genau, Mike Franz mit TZ. Ja. Und mit I. Von Hannover ist er gekommen. Und das ist aus meiner Sicht so ein Transfer von ähnlicher Qualität wie Robert Tesche. Also
auf jeden Fall.
Ja, jemand, der Erfahrung reinbringt, auch ähnliche Positionen, lange Bundesliga gespielt. Deshalb auch da, glaube ich, insgesamt eine gute Mischung bei den Saarbrückern im Kader. Dazu auch noch Julius Biada geholt. Klingt ganz gut für mich, kennt man ja auch noch, unter anderem aus Braunschweig zum Beispiel, und das sieht auf den ersten Blick ganz gut aus. Gibt auch aus meiner Sicht nur einen Abgang, der so richtig, richtig wehtut, und das ist Minos Guras, hast du letzte Woche auch schon bei Jahn Regensburg erwähnt. Da ist er nämlich hingegangen, ablösefrei. Der Linksaußen hat in seinen beiden Jahren in Saarbrücken 13 Tore und 7 Vorlagen in 62 Spielen zustande bekommen. Das klingt jetzt auch gar nicht so bombastisch, also so überfliegermäßig, aber der hat schon immer wieder ganz gute Spiele gezeigt und auch eine ganz gute Rolle gespielt. Deshalb, der tut natürlich weh, der Abgang. Ja, aber für Saarbrücken, die ja letztes Jahr auf jeden Fall auch nicht gerade profitiert haben davon, dass sich Türkgücü abgemeldet hat in der finalen Saisonphase, sondern im Gegenteil. Ja. Sie sind dadurch richtig abgerutscht und dadurch auch letzten Endes aus dem Aufstiegskampf rausgeflogen. In diesem Jahr, glaube ich, sollte jede Mannschaft zu Ende spielen und nicht wieder eine Mannschaft nach zwei Drittel der Saison denken, oh, wir haben ja doch keine Kohle mehr. Dann sollte es aller Voraussicht nach aus meiner Sicht wieder so für Platz 2 bis 6 reichen. Also wieder Aufstiegskampf bis erweiterter Aufstiegskampf im Saarland.
Glaube ich auch. Ja, Saarbrücken auch immer eine Mannschaft, die mir ganz gut gefällt. Die auch wirklich Spaß macht anzuschauen. Also letztes Jahr immer mit Guras und Günther Schmidt. Das war echt immer spektakulär. Ich weiß noch, wir haben das eine Topspiel geguckt gegen Magdeburg. Das war richtig ein Leckerbissen. Gut,
das stimmt.
Mein letzter Club, SV Elversberg, willkommen zurück, kennen Sie ja noch.
Auch aus dem Saarland.
Genau, auch aus dem Saarland, wir bleiben im Saarland. Elversberg-Abgänge wenig, die man beklagen muss. Für mich jetzt der wichtigste oder der schmerzlichste, den ich ausgemacht habe. Nico Kager hat immerhin 6 Tore und 3 Vorlagen in 26 Spielen verbuchen können und hat dort vorne neben Kevin Coffey gestürmt. Aber ja, glaube ich jetzt auch nicht so ein Drama. Zugänge gab es ein paar namhafte. Einmal Tore Jakobsen von Werder Bremen 2, den man ja auch noch kennt aus seiner Magdeburger Zeit. Dann Marcel Correa von Paderborn. Keine große Rolle mehr gespielt im vergangenen Jahr, aber trotzdem ja auch noch ein Name, der einem was sagt. Und mein Top-Zugang, Carlo Sickinger, war 1920 und 2021 wirklich wichtig für Kaiserslautern in der dritten Liga und da auch wirklich so ein upcoming Talent, habe ich immer gedacht, da im defensiven Mittelfeld, der vielleicht mal, ja, es noch was zu was bringt. Dann kam der Wechsel nach Sandhausen, wo er sich nicht durchsetzen konnte und war dann in der Rückrunde auch schon verliehen an Elversberg, hat sich dort aber gut durchgesetzt und ja, ist zu einer der Stützen dieses Teams geworden. Deswegen Sickinger sicherlich gut, dass man ihn fest verpflichten konnte. Wenn man sich den Kader aber sonst mal anschaut, klar, da gibt's Kevin Konrad, ja, und ja, vielleicht noch Kevin Coffey, der bekannt ist, aber sonst sieht das schon...
Und Lukas Schnellbacher
gibt's auch noch. Aber sonst sieht das dürftig aus und deswegen sage ich auch Elversberg, es wird ein kurzes Gastspiel in Liga 3, es geht wieder nach unten, Platz 16 bis 20.
Oha, oha. Dann sind wir ja mit allen Aufsteigern durch. Ja. Unterm Strich, ja, haben wir glaube ich nur gesagt, bei Essen sieht's ganz gut aus, der Rest...
Ich meinte auch Oldenburg schafft's knapp.
Ah ja, stimmt. Du hast gesagt, Oldenburg schafft's knapp. Ich war da ein bisschen verhaltener. Ja, schauen wir mal, wie es kommt. Dann, ja, auch geografisch nicht so weit weg von Elversberg ist Mannheim, der Waldhof. Und die letzte Mannschaft, die wir uns hier heute anschauen. Zugänge gab es Riedel und Baxterbahn, beide von Hansa gekommen. Mhm. Ja, was sagst du da? Ja. Beide, also Bahn ja, glaube ich, auch nicht mehr so richtig Leistungsträger,
ich
oder?
Ich glaube, Bahn Hansa? Noch ein bisschen mehr als Riedel letztes Jahr, weil Riedel nun wirklich sehr, sehr begrenzte Einsatzzeiten hatte. Aber natürlich Aufstiegskapitän gewesen und auch ja lange Leistungsträger bei Hansa. Glaube, dass er auf jeden Fall noch ein paar Saisons im Tank hat in der dritten Liga. Deswegen da, glaube ich, guter Ersatz für Verlat, wenn auch nicht komplett adäquat natürlich, aber sicherlich jemand, der das so ein bisschen kompensieren kann. Und ja, Bentley Baxterbahn hat immer noch Einsätze gehabt, wurde ein paar Mal eingewechselt, hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen. Ist auch ein Führungsspieler, der seinen Mund aufmacht. Deswegen eher vielleicht so ein bisschen dafür Boyamba kommend im offensiven Mittelfeld. Also zwei gute Transfers von gestandenen Spielern mit Zweitliga-Erfahrung, kannst nichts falsch machen.
Ja, und genau in der dritten Liga ja auch bei Hansa noch gezeigt, dass sie es drauf haben. Und dazu noch Dörfler geholt oder auch Morten Behrens im Tor ausgeliehen von Darmstadt, müsste das sein. Ja. Denn ja auch Königsmann ist weg. Der Keeper, Abgänge wiegen schwer, Verlat, Boyamba, Kostli, Königsmann, alle schmerzhaft. Verlat am schlimmsten, würde ich noch sagen, haben wir auch vorhin schon drüber gesprochen, war ja auch in meiner Top 11 der dritten Liga und ja, gleicht sich aber alles so mehr oder weniger ein bisschen aus, auch noch mit Berkan Tass, der, wie gesagt, von BVB 2 kam, hat bei Ferl zuvor auch schon in der dritten Liga mit Toren und Vorlagen auf den Flügeln überzeugt, also auch das jemand, der den Waldhof weiterbringen könnte. Ja, ich glaube, am Ende reicht's nicht ganz für den Aufstiegskampf. Meine Prognose, oberes Mittelfeld, Platz 6 bis 10.
Ja, glaube ich auch. Ich habe sie auch letztes Jahr auf jeden Fall stärker eingeschätzt als dieses Jahr, wenn man den Kader vergleicht. Deswegen gehe ich da mit und ja, ziehe den roten Strich unter der dritten Liga. Puh, einmal durchatmen.
Jawohl.
Einmal durchatmen.
Da haben wir die Preview geschafft. Was ich noch sagen wollte oder vorschlagen wollte, was hältst du davon, wenn wir etwas wiederbeleben, was wir ganz am Anfang mal von Irrenhaus Unterhaus gemacht haben? Und zwar haben wir haben uns da Spiele rausgesucht, so 2 pro Spieltag und haben uns gegenseitig gefragt, was wir da tippen.
Ah, ja.
Und ja, finde ich echt gut. Jetzt. Ja. Das könnte man ja einfach mal wiederbeleben und vielleicht sich auch mal notieren, was wir da so gesagt haben und mal schauen, wer am Ende weiter vorne landet.
Ja, finde ich gut.
den besseren Riecher hat. Und da wir jetzt so ausführlich über die dritte Liga gesprochen haben, würde ich einfach mal vorschlagen, dass wir uns da jetzt drauf beschränken.
Ja.
Ich schlag einfach mal die Top-Spiele vor und du kannst ja mal aus diesen vielleicht 3-4 Partien 2 raussuchen, auf die du am meisten Bock hast. Natürlich Eröffnungsspiel am Freitag, Osnabrück gegen Duisburg, schon klangvolle Namen. Ja. Wahrscheinlich auch an der Bremer Brücke einiges los. Dann, auch schon angesprochen, Dresden gegen den TSV 1860 am Samstag um 14 Uhr. Dann ein Ostspiel direkt schon am ersten Spieltag, Zwickau gegen Halle. Auch das sehr spannend, würde ich sagen. Und ja, vielleicht kann man auch noch als interessant einstufen Rot-Weiß Essen gegen Elversberg, weil es ein Aufsteigerduell ist, direkt am ersten Spieltag.
Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall schon mal Dynamo gegen 1860 nehmen.
Glaube ich auch.
Dann, ja, lass uns noch Osnabrück gegen Duisburg nehmen. Das sind, glaube ich, die relevantesten. Ich überlege mal kurz. Alles klar. Bei Dynamo 1860 sage ich ein spielerisch gutes 2-2.
Ah ja, ja. Das ist schon mal ein sehr guter Tipp, ja, das stimmt. Ja gut, dann sag ich, dass Dresden zu Hause gewinnt, okay. 2-1.
Okay. Dein Tipp für Osnabrück gegen Duisburg an der Bremer Brücke?
Ja, das ist schon ein bisschen schwieriger. Ich glaube, dass sich da beide am Freitagabend ja jetzt nicht die Blöße geben wollen, zu verlieren und beide jetzt vielleicht nicht so viel Risiko gehen wollen. Andererseits natürlich im ersten Spiel der Saison auch immer viel Euphorie dabei. Wir haben es ja gesehen jetzt in der zweiten Liga, gerade bei den Aufsteigern, bei so Kulissen wie dem Betzenberg. Das kann richtig pushen. Ich glaube aber trotzdem mal unentschieden, dass Duisburg da einen Punkt holen kann. Da sage ich 1-1.
Okay, ich sage 2-0 für Osnabrück.
2-0 Osnabrück, ja, alles klar. Ja gut, dann schauen wir mal in der nächsten Folge.
Genau.
Wie es dann tatsächlich gekommen ist.
Ja, 1:20. Den Mund vor sich geredet. Ich glaube, wir verabschieden uns jetzt in den wohlverdienten Feierabend und sprechen uns kommende Woche mit zweiter und dritter Liga. Dann läuft es nämlich beides wieder simultan. Ein Träumchen. Ja, danke, dass ihr dabei wart und mitgemacht habt, euch das angehört habt. Dritte Liga Preview. Wir freuen uns auf die kommenden Wochen. Bleibt gesund und genießt die warmen Temperaturen, wenn ihr sie genießen könnt. Tschüssi.
Bis nächste Woche. Ciao.